Anyway, ja, cool hier zu sein. Danke für die Einladung. Cool, dass ich es auch geschafft habe. Ich bin am Tag des Militärputsches 10 Stunden vor dem Putsch aus dem Land gereist. Hätte ich den Flug am Tag danach genommen oder so, wäre ich vermutlich nicht hier. Insofern cool hier zu sein. Ansonsten zu mir. Alp Kaiserlohe. Paar kennen mich ja schon. Unter anderem eben Redakteur beim Lower Class Magazine. Ich lebe in Istanbul und ja, arbeite dort und so. Politischer Aktivist. Und genau, worüber ich vortragen werde, ist, wir waren als Gruppe von, mehrere Leute vom Lower Class Magazine, vor allem aus der Redaktion, waren wir eben im Kriegsgebiet in Nordkurdistan, im Januar dieses Jahres, und dann war später nochmal eine andere Gruppe von uns nochmal in demselben Gebiet und auch noch in Südkurdistan, beziehungsweise eben in den Kandilbergen. Und hat auch mit der PKK-Führung und so gesprochen und sich irgendwie deren Meinung eingeholt, wie sie die ganze Sachlage interpretieren. Ansonsten würde ich jetzt mal zu mir oder zum Lower Class Magazin nicht so viel sagen. Würde, bevor ich irgendwie noch einsteige, irgendwie noch Technisches. Ich rede so ein bisschen viel. Ich vermute, das wird so eine knappe Stunde oder so. Ich erzähle so ein bisschen was für Geschichte, Vorgeschichte, aus einer ausgewählten Perspektive, sage ich mal, wie es überhaupt zu der erneuten Eskalation des Krieges oder dieses Konfliktes in der Türkei kommen konnte. Dann zeige ich eine Doku. Wir haben eine Doku gedreht, oder beziehungsweise wir haben sehr viele Aufnahmen, Videomaterial gemacht und so, und haben daraus jetzt so eine Doku zusammengebastelt. Da sind noch viele Fehler, auch so Untertiteln und sowas, ein paar Schnittfehler und so. Aber ich glaube, das gibt einen sehr guten Einblick oder Eindruck sozusagen von dem, wie dieser Krieg dort stattgefunden hat, wie die unterschiedlichen Politiker und Politikerinnen und Zivilisten und Zivilistinnen das wahrgenommen haben. Und dann das geht so 19,5 Minuten oder so, dann setze ich den Vortrag fort und erzähle sozusagen nochmal im Konkreten was zu dem Gebiet sozusagen von vor Ort und wie unsere Reise dort verlaufen ist oder was wir da irgendwie gesehen und erlebt haben. Okay. Bevor ich den Vortrag anfange, ich zeige immer gerne sozusagen nochmal eine Karte vom Gebiet Kurdistans, einem historischen Gebiet, was es so als Region ja auch schon irgendwie seit Hunderten von Jahren gibt, unter anderem auch Provinz mal war und so weiter, und sich im 20. Jahrhundert halt auf vier unterschiedliche Länder, im Prinzip vier unterschiedliche Länder verteilt hat. Und damit ihr euch ein Bild machen könnt, kann man sehen, ja. Das nennt man im Prinzip, also ist die Südosttürkei, beziehungsweise nennt man eben Nordkurdistan. Und das Gebiet, wo die ganzen Ausgangssperren und sozusagen die Eskalation des Krieges in den städtischen Gebieten so ab, fing im September 2015 ab, aber im Prinzip so wirklich oder in seinem härtesten Format ab Dezember 2015, sind etwa so dieses Gebiet, kann man sagen. So auch direkt an der Grenze zu Syrien und dem Irak. Dort waren wir, wie gesagt, dann im Januar in der Hochphase des Krieges. Dann später war da nochmal eine Gruppe von uns da und die sind dann nochmal nach Südkurdistan, also dieses Gebiet. Und die waren dann vermutlich hier irgendwo, das weiß ich nicht genau. Also in den Kandilbergen vor allem. Okay, ich glaube, wenn man sozusagen, also zumindest aus der Perspektive der türkischen Gesellschaft, wenn man verstehen möchte, was sich da in den letzten Jahren geändert hat und wie es zu dieser Konfliktlage irgendwie gekommen ist oder zu der Re-Eskalation, und der Zunahme des Krieges, dann muss man, also glaube ich, neben der Revolution in Rojava, die ja dann 2012 anfing, auf die ich jetzt nicht im Besonderen irgendwie oder im Detail eingehe, muss man sich halt irgendwie angucken, was da in der Türkei mit und nach Gezi irgendwie passiert ist. Weil ich glaube, dass das sehr zentral ist. Den Gezi-Aufstand mal Juni 2013, daran erinnerte ich irgendwie, zumindest in Bildern oder so, vermutlich noch, oder auch detaillierter. Da waren sozusagen nach Angaben des Innenministeriums, das heißt, es sind staatliche Angaben, die ich jetzt eher als konservativ einschätzen würde, also zu niedrig angesetzt, sind da quasi mindestens 8 Millionen Menschen in 79 ja, Provinzhauptstädten auf die Straßen gegangen. Und ich meine, es gibt insgesamt 81 Provinzhauptstädte. Das heißt, in den meisten, fast allen wirklichen Großstädten der Türkei gab es diese im Prinzip Aufstandswelle. Und wenn man sich das halt irgendwie anguckt und genauer analysiert, ich mache das jetzt nicht genauer, aber ich also weise irgendwie nur darauf hin, weil ich das für sehr wichtig erachte, ist, dass das, was man da bei diesem Gezi-Aufstand sieht oder was damit stattgefunden hat, im Prinzip sozusagen ein Zusammenkommen aller unterschiedlichen gesellschaftlichen, demokratischen Kämpfe war, die bis dahin irgendwie entweder relativ unabhängig voneinander geführt wurden oder irgendwie schwach ausgebildet waren oder so, wo es jedenfalls so einen großen Zusammenhang und auch also in der Quantität, in der Breite und Masse sozusagen so etwas wie in Gezi eben nicht kam, nicht gab. Und das hat, würde ich schon sagen, also auch in der Türkei im Prinzip irgendwie sehr lange Zeit nicht mehr gegeben gehabt und unter der AKP-Regierung, also irgendwie so ab 2002, sowieso nicht oder nicht in diesem Format. Bis dahin war die AKP eigentlich immer recht erfolgreich, würde ich sagen, mit der Opposition umzugehen, also mit der rechten Opposition, also kemalistisch und Militär und sowas, wie auch im Grunde eben auch mit so linker oder demokratischer Opposition, die da immer eigentlich recht gut so zerteilt wurde und wo die immer so eine Taktik gefahren sind, irgendwie sich zuerst mal mit den einen anzulegen, dann mit den anderen und so, und das irgendwie halt so zu zerteilen. Das hat in Gezi halt nicht funktioniert, beziehungsweise ich würde sagen, da hat sich die AKP eigentlich selbst überschätzt und war halt in so einem Siegestaumel im Prinzip drin, war ja quasi seit 11 Jahren in so einem Siegeszug drin, was irgendwie nicht großartig herausgefordert wurde. Und dann gab es halt irgendwie so ein, fing ja an als so ein kleiner ökologischer Widerstand quasi von so 30, 40 Leuten oder so, in einem zentralen Park von Istanbul. Und die Reaktion war ja, okay, da hauen wir halt drauf, so wie wir das halt irgendwie kennen, wie das irgendwie immer gut geklappt hat. Dann wurde das Ding irgendwie massiv und dann war die Logik aber immer noch dieselbe, okay, dann machen wir halt noch mehr Gewalt. Und das hat halt nicht funktioniert, weil dieses Mal war das halt einfach zu massiv. Und was das sozusagen losgetreten hat, ich meine, das ging ja, also im Kernformat ging das ja so 2 Wochen oder so, es ging auch danach nochmal weiter, so in Parkform und sowas, es hat sich so verzweigt, sage ich mal, oder zerteilt, war eben halt, was ich irgendwie sagen würde, das hieß es schon damals, ich meine, jetzt nutzt man den Begriff wieder, aber den Begriff hat man auch damals genutzt, irgendwie die Mauer der Angst, ja, also die Leute trauen sich nicht auf die Straße zu gehen, keine Demos zu machen oder wirklich Opposition auf die Straße zu tragen, heißt es ja heute, als sei das irgendwie was massiv Neues oder so, hieß es auch damals, so da würde ich sagen, diese Mauer der Angst wurde eben gebrochen und eben halt sowas, was ich eine aufständische Subjektivität nennen würde, hat stattgefunden. Das klingt jetzt irgendwie so recht abstrakt, ist aber, glaube ich, nicht so schwer verständlich oder so, oder es ist was recht Konkretes. Das ist so etwas, was man vor allem so vor Ort sehen oder spüren konnte. Du hast halt irgendwie die ganze Zeit Leute auf der Straße so. Die sind irgendwie plötzlich interessiert für Politik und politische Themen, vor allem so für Themen, für die sich vielleicht bis dahin nicht so sehr interessiert haben. Sind irgendwie bereit, das alles zu diskutieren, Opposition auf die Straße zu tragen, alle möglichen Widerstandsformen hat es da irgendwie gegeben, vielleicht erinnert ihr euch an stehender Mann, stehende Frau, so, also wo sich um eine bestimmte Uhrzeit halt Individuen einfach als aus Protest quasi hingestellt haben. Ich meine, ich war damals in Istanbul und so, und das hat so in allen Vierteln überall irgendwie immer stattgefunden. Und das hat irgendwie stattgefunden und das, würde ich sagen, hat die Menschen irgendwie sehr stark geändert. Eine andere sehr wichtige Entwicklung, auch während diesem Aufstand, war es sozusagen so etwas wie, nennen wir es mal Medienmacht oder so, in Frage zu stellen. Ja? Weil als dieser Aufstand eben anfing, haben die meisten irgendwie privat, also nicht die staatlichen, sondern eben auch Privatfernsehen, Privatzeitungen und so, entweder gar nicht darüber berichtet, über diesen Aufstand, wo halt irgendwie mindestens 8 Millionen Menschen teilgenommen haben, oder sehr wenig oder negativ, und in den ersten Tagen eben überhaupt nicht. Und das hat halt, würde ich sagen, zu einem wichtigen Bruch irgendwie geführt, weil es war halt so eine Frage, die ich dort vor Ort irgendwie sehr oft gehört habe, ist, ja, wenn die uns irgendwie anlügen, was diesen Aufstand angeht, den wir gerade machen. Vielleicht haben sie uns ja auch die ganze Zeit angelogen, was die kurdische Frage angeht. Und das würde ich sagen, das war so ein sehr wichtiger Bruchpunkt. Damit hat halt so etwas eingesetzt, also in einem massiveren oder umfassenderen Format, eben das, was man irgendwie Rojava oder Kurdistan-Solidarität nennen kann. Also in der Türkei und jetzt mal außerhalb der, also dem linksradikalen Milieu oder Sozialisten oder so, die sich sowieso irgendwie von Anfang an dafür interessiert haben. Aber das war jetzt nicht so dieses Riesenthema irgendwie in der türkischen Gesellschaft. Also im Staat natürlich schon, aber jetzt nicht in breiten Teilen der türkischen Gesellschaft. Und das, würde ich sagen, das hat offensichtlich mit Gezi eben angefangen. Also ich erinnere mich an irgendwelche so Kurdistan-Soli-Demos in auch so Städten und Bezirken, wo ich das nie für möglich gehalten hätte, zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, in Kadıköy, Istanbul, das ist so ein klassisch, also verändert sich jetzt auch, aber würde man sagen, ist so ein klassisch kemalistisches Viertel, wo in einem Teil sozusagen auch die faschistische MHP stark ist oder ihre Zentren hat oder so, wo ich irgendwie nie erwartet hätte, dass wir eine Kurdistan-Soli-Demo machen. Und dann findet da, also hat da mal eine Spontan-Demo stattgefunden, irgendwie mehrere 10.000 Leute. Und du hast halt irgendwie lauter Menschen am Start gehabt, die dich fragen, in welcher Sprache ruft ihr gerade die Slogans und so. Also Biji Biratia Gelan und so haben wir gerufen, hoch die Internationale. Und dann sagst du, ja, das ist kurdisch. So, ja, aha, okay, magst du mir das beibringen? Und dann denkst du, okay, klar, mach ich. Warum nicht? Aber du, also ich dachte irgendwie, als wir die Demo anfingen, okay, wir werden jetzt gelüncht. So. Und dann hast du halt so mehrere 10.000 Leute am Start. So. Und das also war ein sehr wichtiger Bruchpunkt. Und seitdem, also überhaupt so demokratische Kämpfe, demokratischer Aufschwung, überhaupt so ein Interesse einfach bei den Leuten, alles Mögliche zu diskutieren und auch offen zu sein für Diskussionen. Das für die eine Seite. Auf der anderen Seite, möchte ich jetzt nicht, auch nicht on Detail eigentlich ausführen, ist, dass seit 2013 kann man im Prinzip sagen, nochmal so Spaltungen innerhalb der herrschenden Klasse stattgefunden haben. Das also von dem unterschiedlichsten Format, diese Korruptionsskandale Ende 2013, wo irgendwie aufgeflogen ist, dass so führende AKP-Leute im Prinzip also von den niedrigsten bis zu den führenden Personen irgendwie in allen möglichen Korruptionen verwickelt waren und nach wie vor also sind quasi. Das ist aufgeflogen. Das war mit hoher Wahrscheinlichkeit eben diese Gemeinschaft des Fethullah Gülen. Also deren Leute sozusagen im Staat haben das auffliegen lassen. Das Jahr 2014 war dann auch eine Auseinandersetzung oder sehr geprägt von dieser Auseinandersetzung. Ich habe den TÜSİAD genannt, steht hier ganz unten. Das ist der größte Unternehmerverband der Türkei. So also quasi Interessens, Sprachrohr des Finanzkapitals, würde ich sagen, oder der führenden Fraktion des türkischen Finanzkapitals. Die wurden sozusagen immer kritischer gegenüber der AKP und also auch vor allem, dass die Wirtschaft dann immer anfing, immer mehr zu straucheln und so. Und innerhalb der AKP gab es immer mehr Opposition gegen den dominanten Kurs. Und das waren jetzt, was ich so zusammenfassen würde als Spaltung innerhalb der herrschenden Klasse, das war jetzt irgendwie nichts, oder die waren jetzt nicht irgendwie besonders demokratische Leute oder so, der TÜSİAD oder so, die haben ja auch Militärputsch 1980 und so unterstützt oder fanden das ganz gut, sondern die machen das aus Eigeninteresse. So, und das ist etwas, was man irgendwie oft sieht, wenn irgendwie so Hegemonie und gesellschaftlicher Konsens irgendwie am Bröckeln ist oder wenn da halt Millionen Leute auf die Straße gehen und sich irgendwie so gefährliche Fragen stellen, wie, vielleicht haben die uns auch angelogen, was die kurdische Frage angeht, dann denken sich manchmal eben bestimmte Teile der herrschenden Klasse, okay, jetzt gibt's ein Problem, die Gangart, die gerade versucht wird, funktioniert nicht, ergo müssen wir es halt anders machen. So, ganz abstrakt runtergebrochen und das ist sozusagen seit 2013 permanent findet das statt. Ich meine, ich würde sagen, der Militärputsch, der stattgefunden hat, vor ein paar Wochen, ist im Grunde Teil und Ausdruck dieser Tendenz. Das die beiden Seiten. Einerseits demokratischer Aufschwung, so ganz viele Leute, die sich für solche Sachen interessieren. Andererseits quasi dann eben immer mehr Spaltung innerhalb der herrschenden Klasse. So, dann komme ich schnell zu 2015. 2015 hat sich dann im Prinzip abgezeichnet, also es gab ja diese Parlamentswahlen, ne, 7. Juni. Da hat sich schon im Vorlauf im Prinzip eben abgezeichnet, dass das sozusagen wichtige Wahlen sind, und dass sich da quasi bestimmte gesellschaftliche Tendenzen kristallisieren und auseinandersetzen, würde ich sagen. Und was man da gesehen hat, sozusagen einerseits hatte man die HDP, also so eine, also die linke pro-kurdische parlamentarische Partei, die sozusagen immer mehr de facto quasi als Allianz sozusagen demokratischer und sozialistischer Kräfte galt oder funktioniert hat. Entschuldigung. Und quasi auch als Hoffnungsschimmer oder so begriffen wurde, bei sehr vielen Menschen zumindest in der Gesellschaft. Ich meine, ich war da eben bei diesem Wahlkampf auch vor Ort. Also ich bin nicht Mitglied bei der HDP, aber ich habe Wahlarbeit für die HDP gemacht. Und was man da irgendwie gesehen hat, ist, du hast irgendwie so Tausende, Zehntausende Leute, so in allen möglichen Städten, die sich als Freiwillige also melden für die HDP, um da Wahlkampfarbeit zu machen. Nämlich, also während dem Wahlkampf hatte ich dann irgendwie sehr viel Kontakt mit allen möglichen so freiwilligen Wahlkampfhelfern und Helferinnen. Und so ganz viele von denen war klar, die haben das irgendwie davor noch nicht gemacht oder nicht in diesem Format, und die haben das ganz sicher nicht gemacht für eine Partei, die irgendwie auch pro-kurdisch ist und sozusagen die demokratischen Rechte der kurdischen Bevölkerung vertritt. So, und also wie gesagt, das sehe ich quasi, würde ich als Kontinuität zum Gezi-Aufstand und was man da irgendwie durchgemacht hat, sehen. Das hat sich halt so im Prinzip in diese Richtung hin kanalisiert. Auf der anderen Seite aber ist natürlich die AKP und RTE heißt übrigens Recep Tayyip Erdogan, ist die Abkürzung, die geläufige Abkürzung für Erdogan. So vor allem um die Führung von Erdogan und den Kreisen um ihn herum wurde halt offensichtlich sozusagen so ein Kurs von adoptiert, der halt auf ja im Prinzip absolute Mehrheit hinauslaufen sollte, um ein Präsidialsystem durchzudrücken. Was das irgendwie sein sollte, wurde irgendwie und ist nach wie vor, soweit ich das sehe, nicht ausbuchstabiert worden, aber wenn man sich irgendwie anguckt, wie die seit den letzten 3 Jahren Politik machen oder so, kann man sich ja vorstellen, was das ist. Eine erst autoritäre Angelegenheit, und es war klar, dass es da darum geht, okay, es ist jetzt irgendwie, es steht irgendwie nicht mehr so wirklich zur Debatte, so normal von der Regierung irgendwie abzutreten, wie das halt irgendwie ja bürgerliche Politik oder so ist, ja, also wählst du halt die einen, kommen die einen zur Regierung, dann werden die abgewählt, dann kommen die anderen, das ist ja so ein normaler bürgerlicher Politikzyklus. Und es hat sich irgendwie abgezeichnet, dass so einen normalen Regierungswechsel irgendwie nicht stattgefunden hätte, aufgrund der Gezi-Ereignisse, aufgrund der Art und Weise, wie die AKP darauf reagiert hat, aufgrund dieser Korruptionsskandale und eben all der anderen Verbrechen, die AKP dann überführt wurde. Ja, da war das dann recht klar so, auch so noch kurz, auch nochmal vor 2015, gab es, also Oktober 2014, da sind also so ab, seitdem passieren eigentlich so zentrale, oder sind zentrale Ereignisse passiert, die irgendwie halt klar gemacht haben, wo das Ganze hingeht. Da gab es, erinnert ihr euch, ne, also Oktober 2014 war ja recht unklar, wie es um Kobane steht, so. Großteil von Kobane war vom IS gehalten, so 60-70%. Und es war nicht so, also es war uneindeutig, wer da sozusagen diese Stadt gewinnt. Und die Türkei hat die Grenzen zugemacht, der Erdogan sich hingestellt und gesagt, Kobane fällt sowieso. Also ergo brauche ich die Grenzen nicht aufmachen, so nach dem Motto. Und da gab es eben einen riesen Protest oder also im Prinzip eine Aufstandswelle durch die Städte Nordkurdistans, durch sehr viele, also in sehr vielen Städten hat das stattgefunden, und da gab es dann auch sehr viel bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Paramilitärs der Hezbollah, also der türkischen Hezbollah, und der YDGH, das ist sozusagen die jugendliche Stadtmiliz, sag ich mal, der kurdischen Bewegung. Und was da eben auch stattgefunden hat, eben während diesen Gefechten und also vor allem mit der Hezbollah quasi, mit den Paramilitärs, war halt, da wurden die ersten Barrikaden gebaut und Gräben ausgehoben. So, das hat damals schon sozusagen in Nuce stattgefunden. Und direkt darauf gab es, irgendwie einen Monat danach, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, im November, Nochmal eine Sitzung vom Nationalen Sicherheitsrat, das ist so eine sehr wichtige Staatsinstitution in der Türkei, die bestimmt halt die Sicherheitspolitik fürs nächste Jahr im Prinzip. Und da siehst du halt schon irgendwie so Beschlüsse wie, es gibt Provokateure sozusagen des Friedensprozesses und gegen die werden wir mit aller Entschiedenheit vorgehen. Das hat das schon angekündigt. Ende Februar 2015 gab es eine Dolmabahçe-Erklärung. Damals war Erdogan Präsident, das heißt im Prinzip nicht Teil der Regierung. Die Regierung war aber AKP und da hat sich die AKP hingesetzt mit der HDP, also mit dieser linken pro-kurdischen Partei, und hat gemeinsam vor laufenden Kameras quasi so eine Erklärung vorgelesen, die halt erklärt hat, also wir lösen diese kurdische Frage demokratisch und also parlamentarisch im Prinzip. Und genau, am Tag darauf hat sich Erdogan hingestellt, gesagt, ich erkenne diese Erklärung nicht an, es gibt sowieso keine kurdische Frage, also als sozusagen Thema, was man besonders irgendwie noch besprechen müsste. Und also da zeigen sich halt zwei Dinge, einmal eine Spaltung innerhalb der herrschenden Klasse, würde ich sagen ganz eindeutig, also innerhalb der AKP Leute, die sagen, okay, wir müssen das halt irgendwie anders machen, und auf der anderen Seite aber sozusagen, ja, Erdogan, der hat irgendwie auf den Tisch legt und sagt, nö, die Gangart ist jetzt was anderes, nämlich hin zu Konfrontation. Ja, ab April 2015 wurde Abdullah Öcalan isoliert, also die Person, die als Führungsfigur der kurdischen Befreiungsbewegung anerkannt ist. Genau, und im Zuge sozusagen der Vorwahlperiode oder also in den Monaten vor den Wahlen, genau, hat man dann sozusagen, da fing eigentlich die Eskalation der Gewaltspirale schon an. Also es war nicht irgendwie erst danach oder so und auch noch nicht mit diesen Ausgangssperren, sondern, also wie gesagt, es hat sich schon irgendwie angekündigt und es fing halt schon im Mai und Juni an. Da gab es irgendwie 200 Angriffe auf HDP-Büros oder so, zwei Bombenanschläge, auf HDP-Büros, ein Wahlarbeiter wurde umgebracht. Und genau, zwei Tage quasi vor den Wahlen am 7. Juni gab es sozusagen, wie wir also heute wissen, dass den ersten innerhalb von einer ganzen Serie dann, wie sich zeigen sollte, von Bombenattentaten des IS in der Türkei auf eine HDP, also auf die HDP-Abschlusskundgebung in Diyarbakır, und wo halt irgendwie mehr als 100.000 Menschen waren und so, wo der Demirtas gerade sprechen wollte, und da ist halt eine IS-Bombe in die Luft gegangen. Und das halt irgendwie zwei Tage vor den Wahlen. Und genau, das heißt also, diese Gewaltspirale hat schon zugenommen, war am Eskalieren und so. Und das war so systematisch betrieben im Prinzip und auch danach. Ich würde sagen, dass das offensichtlich mit Absicht und mit Plan, also mit einer bestimmten Rechnung sozusagen gemacht wurde. Und da würde ich sagen, die Rechnung ist auch, also im Prinzip ganz einfach so. Diese Eskalation der Gewaltspirale hat halt irgendwie zwei Absichten, würde ich sagen, hatte zwei Absichten. Das eine ist natürlich Abschreckung, so. Also für all die, die dann halt irgendwie die HDP wählen oder so, vor allem, ich würde sagen, so für die nicht-kurdischen, demokratischen Teile der Türkei, vor allem für die Menschen, die halt seit Gezi angefangen haben, sich dafür zu interessieren, ist das halt die Message: Wenn ihr das macht und euch dafür interessiert, ist das halt der Preis, den ihr zu zahlen habt, so Bombenanschläge, Angriffe und so, könnt ihr halt in die Luft fliegen, also lasst es lieber sein. Und das andere, eben so vermittelt über eine Mobilisierung von so nationalistisch-chauvinistischen Reflexen bei den Teilen der türkischen Gesellschaft, die dafür ansprechbar sind zumindest, eben nochmal das gesamte rechte Lager hinter der dominierenden Macht im Staate quasi zu versammeln und auch die unterschiedlichen Staatsapparate wieder in ein viel stärkeres Bündnis miteinander zu bringen. Hat nicht funktioniert am 7. Juni. Wahlniederlage in Anführungsstrichen der AKP hat da stattgefunden, weil die war natürlich immer noch die stärkste Partei, so mit 40% eigentlich, also so für deutsche Verhältnisse sind 40% ja sehr viel. Aber wenn man, also ich würde das sozusagen über Tendenzen eher lesen. Wenn man sich irgendwie anguckt, die sind von 50% auf 40% runtergebrochen. Die HDP ist sozusagen von, also es gab so Vorgängerbündnisse oder so, sag ich mal. Die hatten immer so Maximum 6-7%, würde ich sagen. Und die sind so von 6-7% auf 13% hochgegangen. So. Und die Republikanische Volkspartei, sozusagen die traditionsreichste Partei oder so der Türkei, der modernen Türkei zumindest, so, die hat dann plötzlich angefangen, so links zu reden, so, und was weiß ich, Mindestlohn und so und Demokratie und sowas. Ein Jahr davor hat sie ganz anders geredet gehabt, einen islamistischen Kandidaten mit der faschistischen MHP aufgestellt und so. Genau. Und sozusagen mit diesen Wahlen war, würde ich sagen, ganz klar, wo die Tendenz hinging. Ne? Also wenn das irgendwie weitergegangen wäre, also auf so eine normale bürgerlich-politische Art und Weise, dann wäre halt das, was stattgefunden hätte, wäre halt irgendwie so eine Vertiefung dieser Allianz der demokratischen Kräfte und so und auch der ganzen, der Menschen irgendwie in der türkischen Gesellschaft, die sich für so eine Art von Allianz dann eben anfängt zu interessieren. Die HDP wäre vermutlich irgendwie auf 20% oder so. Die CHP hätte weiterhin irgendwie so links geredet und die AKP wäre vermutlich irgendwie ziemlich schnell vom Fenster gewesen, meiner Einschätzung. Also innerhalb von ein paar Jahren natürlich, aber ziemlich schnell. Und würde halt zur Rechenschaft gezogen werden für all das, was sie irgendwie begangen hatten, die Jahre davor. Das haben jetzt natürlich irgendwie nicht nur so kluge Analysten oder so gesehen wie ich, sondern natürlich auch die AKP oder so. Und genau, ab dann fing eben das an, was man war es dann jetzt irgendwie die Adjektive, nicht irgendwie massivere Eskalation, krassere Eskalation oder so, weiß ich nicht, wie man das bezeichnen soll, sozusagen, ja, der Gewaltspirale und letzten Endes eben auch des Krieges, gab es eine Reihe an Bombenanschlägen, die haben Bombenanschläge nehmen seitdem halt zu, irgendwie ganz offensichtlich. Und es gab das Suruç-Attentat am 20. Juli, da sind über 30 Sozialisten und Sozialistinnen gestorben, die nach Kobane wollten zum Wiederaufbau. Und ein paar Tage später, also unter dem Vorwand, dass die PKK zwei Polizisten ermordet hat, ging es dann los quasi. Also Krieg gegen den Terror wurde das dann genannt, also gegen einen Terrorcocktail war die damalige Wortwahl, wo es hieß, okay, die Türkei ist bedroht von, da kam so eine Aufzählung, PKK, DHKPJ, MLKP, IS und so weiter und so fort, wer einem halt da gerade irgendwie in den Kopf kam so. Und gegen all die muss sich jetzt der Staat sozusagen verteidigen. Was dann aber de facto passiert ist, also in der ersten Nacht, ich glaube, es war der 23. Juli, 24, ich weiß es nicht so genau, gab es so über 400 Luftbombardements und das waren im Prinzip fast ausschließlich auf die Kandilberge, da wo sozusagen die anderen Kollegen vom LCM dann später nochmal hingegangen sind, um mit der PKK-Führung zu reden und so. Also da, wo die PKK-Camps sind und eine Inhaftierungswelle natürlich, da ist ein Tippfehler. Auch massiv, so 2500 oder so Menschen wurden da inhaftiert und das waren zum Großteil kurdische und demokratische Politiker, Politikerinnen, Journalisten, Journalistinnen und so weiter. Also es war relativ offensichtlich, wogegen dieser Krieg gegen den sogenannte Krieg gegen den Terror geht. 10. Oktober, Riesenattentat in Ankara, zwei IS-Bomben, wieder über 100 Menschen gestorben, das war eine Friedensdemo, das war jetzt irgendwie auch gar nicht so sehr HDP oder so, das waren Gewerkschaften, HDP auch dabei und ganz viele unterschiedliche Leute. Über 100 Menschen gestorben, da hatte ich Glück, weil ich war natürlich auf der Demo und die Bombe ist von meiner Nase hochgegangen. Und auf sozusagen diese irgendwie eindeutige Eskalation der gesamten Gewalt, Inhaftierungen, Bombenanschläge, Luftbombardements, Zunahme sozusagen von Angriffen auf die PKK, beziehungsweise dann Reaktionen auch von der PKK, war dann das, was in zahlreichen kurdischen Städten und Bezirken stattgefunden hat, bis so zum Herbst 2015, die Ausrufung der Autonomie. So, da war die Logik dahinter, irgendwie zu sagen, es wurden dann auch so Erklärungen vorgelesen und so, zu sagen, wir haben jetzt irgendwie alles Mögliche versucht, was wir an Mitteln sozusagen haben, politischen Mitteln, die uns diese Ordnung gerade irgendwie bereitstellt. Was wir halt sehen ist, wenn wir damit irgendwie erfolgreich sind, geht das halt so krass ab. Ergo ist da nicht mehr so viel rauszuholen. Was wir machen ist, wir fangen an, uns selbst zu verwalten und Politik zu betreiben, unabhängig von staatlichen Strukturen, sondern eben mit eigenen autonomen Strukturen und genau, werden auch diese Städte und Bezirke verteidigen, wenn der Staat sich da quasi einmischt. Und genau, da sind dann, in, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 14, 15 Städte oder so waren das, teils ganze, also teils Großteil der Städte, teils Bezirke von Städten, wo diese Autonomien ausgerufen wurden und ja, dann eben diese Barrikaden gebaut und Gräben ausgehoben, um das sozusagen zu verteidigen. Ja, der türkische Staat hat da relativ schnell darauf reagiert. Da seitdem fing, also seit dem September im Prinzip, fing diese Praxis von Ausgangssperren an. Auf die werde ich, also werde ich gleich eben eingehen und ein bisschen mehr dazu erzählen. Die erste war in Cizre, also eine mehrheitlich kurdische Stadt. Ja, es ging so 8 oder 9 Tage. Damals dachten wir irgendwie, das ist das Brutalste, was wir je gesehen haben in der Türkei. So im Nachhinein müsste man eigentlich sagen, das war sowas wie eine Trainingsmission. Und zwar vor allem für diese so Sondereinsatzkommandos der Polizei und der Gendarmerie, aber vor allem der Polizei, die sich die AKP halt über die Jahre angezüchtet hat. Die waren ja jetzt quasi auch beim Putsch die AKP-treuesten Teile im Prinzip des Staates. So, die hatten dann dort ihre erste Trainingsmission in sozusagen Aufstandsbekämpfung und Räumung von ja, diesen autonomen Vierteln. Genau. In Neuwahlen gab es am 1. November 2015. Was wir da gesehen haben, war so eine Art von massives Comeback der AKP im Prinzip. Damit haben wir gesehen, oder da müsste man sagen, die Rechnung ist irgendwie aufgegangen. So, also über diese Eskalation und über sozusagen diesen permanenten Terrordiskurs und der, die Einheit des Staates, Einheit der Nation ist gefährdet. So, und wir sind das Subjekt, was das halt irgendwie verteidigt. So. Dass das in der Lage war, eben diese ganzen nationalistisch-chauvinistischen Reflexe irgendwie zu triggern und auch zu mobilisieren, muss man im Prinzip sagen, dass das funktioniert hat. Wenn man sich irgendwie auch so Veränderungen in den Stimmverhältnissen anschaut zwischen den Wahlen, sieht man auch, dass von der ja faschistischen MHP knapp 2 Millionen Stimmen zur AKP rübergewandert sind. Das einerseits, andererseits, genau, was im Rahmen sozusagen kurz vor den Wahlen, mit den Wahlen, nach den Wahlen auch noch stattgefunden hat, ist eben so eine Art von Bündnis, würde ich sagen. Also inwiefern das stabil war, ist jetzt natürlich mit der Putsch-Erfahrung ein Fragezeichen. Aber doch eindeutig so etwas wie ein Bündnis zwischen Militär, AKP und ja, Faschos. Also der Generalstabschef hatte irgendwie im Oktober noch gesagt, ich lasse keine Panzer in türkische Städte einmarschieren, weil Panzer sind eine Offensivwaffe, die setze ich nicht im eigenen Land ein. So. Und 2 Monate später, im Dezember, hat dann genau das stattgefunden. So. Also mit so 10.000 bis 20.000 Sondereinsatzkommandos, auch des Militärs und Panzern und Artillerie, eben auf all diese Städte und Bezirke halt rein, die diese Autonomien ausgerufen hatten. Und das war irgendwie klar, dass das gemacht werden muss. Also jetzt sozusagen aus Staatsräson-Perspektive, weil die Erfahrung in Cizre, in dieser ersten Ausgangssperre im September, war halt, dass allein irgendwie so Kommandos der Polizei nicht ausreichen, dass man damit irgendwie den Widerstand militärisch nicht brechen kann und dass man definitiv eben Panzer, Artillerie, Haubitzen, was auch immer und diese ganzen Kommandoeinheiten des Militärs braucht, um das auch militärisch irgendwie angehen zu können. Das Militär wurde dadurch massiv aufgewertet. So, es kann seitdem im Prinzip schalten und walten, wie es möchte. Also in der Südosttürkei bzw. in Nordkurdistan an jeder zivilen Autorität vorbei. Ist vor kurzem auch so ein Gesetzespaket verabschiedet worden, das dann halt sagt, Militärs, die da in diesem Krieg involviert sind, dürfen nur angeklagt werden, wenn der Präsident zustimmt und dann werden sie angeklagt vom Militärgerichten. Das heißt eine de facto Immunität im Prinzip für das Militär in seinem Vorgehen. Genau. So, dann, genau, es fing diese so September 1. Ausgangssperre, 1. November irgendwie Comeback der AKP. Diese Mobilisierung hat halt funktioniert, Militär, mit dem Militärbündnis eingegangen und dann fing diese massive Eskalation des Krieges in den städtischen Gebieten an. Dazu würde ich jetzt die Doku erstmal zeigen, weil ich sage, also ich nutze dann die ganze Zeit so Adjektive wie total massive Zerstörung und irgendwie kaum mehr Häuser stehen da oder so und irgendwann, also reichen die Worte irgendwie dafür kaum aus. Deswegen, um es euch irgendwie auch anschaulich zu machen, würde ich euch die Doku zeigen, die geht wie gesagt so 19,5 Minuten oder so, und dann gehe ich nochmal sozusagen auf das ganze Ausmaß, eben auch der Zerstörung, der Art und Weise der Kriegsführung und so, nochmal als Vortrag ein. Okay. Genau. So, also jetzt habt ihr, glaube ich, einen recht anschaulichen irgendwie Eindruck davon, auch wie das da ausschaut und wie die Leute da so denken und so. Es fehlt noch die Einblendung bei dieser Guerilla-Frau, also auch in diesen Guerilla-Kleidern, die so in, also im Grün quasi sitzt, das ist Besse Hossert, also KGK-Vorsitzende, also wichtige PKK-Kommandantin. Und also die gibt halt ihre Interpretation der Sachlage dort ab. Okay, jetzt so ein bisschen so im konkreteren, wie lief das da ab? Genau. Es ist, also hier habt ihr irgendwie so Statistiken und so, die sind jetzt irgendwie noch vom Ende April, wurden jetzt, also vom türkischen Menschenrechtsverein, wurden seitdem, soweit ich weiß, nach wie vor noch nicht geupdatet, also vor 2 Wochen oder so waren sie noch nicht geupdatet, ist aber klar sozusagen, dass da auch mehr, also die Zahlen stimmen nicht so ganz, also 338 Zivilisten steht da, aber seitdem sind auch viele, sind irgendwie nochmal, ja, viele neue Leichen aufgetaucht, also diese im Prinzip militärischen Auseinandersetzungen in den städtischen Gebieten haben im Prinzip ja aufgehört, sag ich mal, und aber in vielen Teilen herrscht irgendwie immer noch Ausgangssperre, zum Beispiel in Sur, in Diyarbakır, gehe ich gleich darauf ein, also wo niemand reinkommt, so, dieses gesamte Gebiet ist halt irgendwie kaputt geschossen und da fahren seitdem irgendwie die ganze Zeit Laster raus und bringen halt irgendwie diesen Schutt raus und kippen das irgendwie außerhalb des Bezirkes so halt einfach so hin und da sind dann irgendwie auch mal mehrere Leichen oder so aufgetaucht. Das heißt, diese Zahl wird irgendwie steigen. Es gibt noch eine Reihe an nicht identifizierten Leichen. Es ist damals Ende April waren das 79 Leichen, vermutlich 79. Das kann man nicht so recht identifizieren, nicht so genau angeben, weil diese Leichen oder Menschenüberreste sich in so einem Zustand befinden, dass man nicht genau feststellen kann, also erstens, wie viel das sind, und zweitens, wer das ist. Das sind vor allem sozusagen menschliche Überreste aus Cizre. Ihr habt kurz die sogenannten Keller des Grauens gesehen. Erkläre ich euch auch gleich ein bisschen mehr sozusagen, wie es da oder was da irgendwie vorgefallen ist. Genau, ihr seht hier sozusagen, es sind 65 Mal Ausgangssperren verhängt worden. Also 7 Städte, beziehungsweise 22 irgendwie Bezirke von Städten. Das ging teils enorm lang, zum Beispiel in Sur, in Diyarbakır, wo ich jetzt irgendwie darauf eingehen werde, ging das halt über 140 Tage. So ein sehr, sehr enges Gebiet. So in also anderen Städten ging das irgendwie weniger lang oder so. Und genau, ich werde euch jetzt quasi beispielhaft von Sur und Cizre so ein bisschen was erzählen, vielleicht noch ein bisschen was von Silopi. Weil ich sozusagen jetzt nicht alle Städte einzeln quasi erzählen kann. Dafür wäre es zu viel. Genau, aber ihr müsst euch im Prinzip vorstellen, das sind eben so 7 Städte gewesen, in denen das stattgefunden hat. Teils eben irgendwie vielleicht nur in 3 Städten oder so. Und dann hat die Ausgangssperre in einer Stadt geendet, dann fing das in der nächsten an und so. Und so ging das monatelang. Und wenn man sich halt irgendwie das Ausmaß der Zerstörung oder so anschaut und auch die Art und Weise, wie diese Ausgangssperren umgesetzt wurden, dann ist dieser Begriff irgendwie so ein Euphemismus oder so. Ich meine, bei einer Ausgangssperre stellst du dir halt irgendwie vor, dass du nicht auf die Straße gehen kannst von X bis Y Uhrzeit oder so. Und was da halt stattgefunden hat, also zum Beispiel in Sur, 141 Tage lang, oder in bestimmten Teilen von Sur war durchgängige Ausgangssperre, also von 0 bis 24 Uhr, ohne Ausnahme so, ohne Day Off oder so. Wo du, wenn du während dieser Zeit auf die Straße gegangen bist, im Prinzip Freiwild warst. Also auch als jetzt nicht, also als nicht als Kämpfer oder Kämpferin, sondern eben auch als Zivilist oder Zivilistin, konntest du dann quasi erschossen werden. Und genau, so also so ging das in allen Städten, in denen diese Ausgangssperren verhängt wurden. Das heißt also de facto, und wenn man irgendwie mit einberechnet, dass irgendwie Panzer und Haubitzen und so Zeug eingesetzt wurden, also so schwere Artillerie, und man damit irgendwie in urbanes Gebiet reingefeuert hat, dann ist irgendwie vom, also der Begriff militärische Belagerung, finde ich, ist passender als Ausgangssperre. Also wenn man sich unter Ausgangssperre was ganz anderes vorstellt. Okay, Beispiel anhand von Sorso. Das ist ein Teil von Diyarbakır. Ich habe hier euch so eine größere Karte von Diyarbakır hier hin projiziert, damit ihr euch sozusagen die Dimension vorstellen könnt. Sur heißt eine Altstadtmauer, sprich das ist das Gebiet, was von der Altstadtmauer umgrenzt ist, also die Altstadt. Das ist in etwa, das ist so dieser Teil. So dieser kleine Teil von Diyarbakır. Da, wie gesagt, 141 Tage ohne Unterbrechung. Großteil der Auseinandersetzungen in Diyarbakır haben in diesem Gebiet stattgefunden. Es hat sich dann auch nochmal ein bisschen so in die Richtung ausgeweitet. Aber im Prinzip war das eben alles hier. Und genau, das ist sozusagen nochmal eine Nahaufnahme von Sur. Ihr habt da quasi die Gazi Caddesi, die das, also ihr habt so vier Eingänge, ja, also Nordtor, Südtor, Ost und West. Und dann habt ihr quasi die Gazi Caddesi, die das in der Mitte durch quasi aufteilt. Und auch hier, also Sur intern, hier seht ihr die Mauern, die Altstadtmauern in Rot. Sur intern, intern hat sich quasi der, also die militärische Konflikt oder so, hat sich vor allem auf dieses Gebiet hier beschränkt. Also auf den, also im Prinzip auf alles, was östlich von der Gazi Caddesi liegt. Teils hat das auch hier stattgefunden, teils war auch über ganz Sur eine Ausgangssperre verhängt, aber im Prinzip waren die Auseinandersetzungen alle hier. Ihr habt hier unten hier diesen Maßstab sozusagen, also da könnt ihr euch sozusagen mit dem Finger oder so, was weiß ich, könnt ihr euch ausrechnen, was für ein sehr, also ein winziges Gebiet das irgendwie ist, genau, wo das sozusagen über 140 Tage ging. Und ich meine, das Interessante oder Spezielle an Sur ist, dass es halt wie irgendwie viele Altstädte eben auch, erstmal architektonisch sozusagen diese Eigenschaft hat von sehr vielen so engen Gassen, die irgendwie auch alle sehr kurz sind. Also so ein Polizeisondereinsatzkommando-Typ hat das mal im Fernsehen eigentlich recht anschaulich beschrieben mit, wir konnten eigentlich nur kämpfen auf eine Distanz von einem Handgranatenwurf. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man eine Handgranate werfen kann, aber so 10, 20 Meter oder so. Also relativ kurze Gassen irgendwie, die auch enorm eng sind. So. Ich meine, ich war in dem Gebiet, bevor das jetzt im Prinzip vollständig zerstört wurde. Das ist eben auch historisch sehr interessant. Da gibt es ja viele Kirchen, eben auch armenische Kirchen und sowas. Also es ist eigentlich UNESCO-Welterbe ist es zusätzlich noch. Und es ist auch also historisch sehr interessant gewesen, müsste man sagen. Und da, genau, deswegen kenne ich sozusagen diese Straßen und Gassen. Und das ist quasi so eng, dass ab einem bestimmten Punkt da irgendwie nur noch mehr zwei Leute oder so nebeneinander hinpassen. Und das heißt, das macht es irgendwie, also jetzt militärisch betrachtet, irgendwie für Verteidiger von diesem Gebiet einfach oder gibt dem den jeweiligen Verteidigern irgendwie große Vorteile, weil irgendwann sozusagen, in dem Fall der türkische Staat, dann nicht mehr da mit Panzerfahrzeugen aufkreuzen kann. Deswegen sind sie dann irgendwann recht zügig eigentlich auf die Taktik umgesprungen oder übergegangen, die dann auch in Silopi und Cizre und in all den anderen Städten angewandt wurde, eben so außerhalb, was weiß ich, irgendwie entweder hier so oder in Sur so an dieser Straße entlang eben so Panzer aufzustellen, Artillerie aufzustellen und dann da sozusagen einfach die ganze Zeit irgendwie reinzufeuern. Ihr habt vorhin kurz einen Ausschnitt gesehen, wo also die Leute so Slogans rufen, Kurdistan wird es gab es Faschismus sein und so, das war halt in Diyarbakır, außerhalb von Sur. Da habt ihr sozusagen noch das Gefechtslärm von ganz weit im Prinzip drüben aus Sur noch gehört und das war sozusagen noch die moderate Version im Prinzip. Also man konnte da auch den Tag über im Prinzip die ganze Zeit so heftige Explosionen, auch wenn man irgendwie kilometerweit von diesem Gefechtsgebiet entfernt war, mitbekommen. Das heißt, irgendwann wurde dann, also auch tagüber, Nacht, vor allem so gegen Morgen hin, wurde das Gebiet dann einfach sozusagen mit schwerer Artillerie bombardiert, wo es dann halt irgendwie nicht mehr weiterging. Genau, das Ergebnis ist auch, also es gibt unterschiedliche Zahlen, die sind, also bewegen sich alle so im Rahmen von, dass 80% sozusagen der Gebäude, die vor allem in dem östlichen Teil lagen, komplett zerstört wurden, also nicht mehr nutzbar sind. Und was dann irgendwie seitdem stattgefunden hat in Sur, genau, wie gesagt, die Ausgangssperre, vor allem im östlichen Teil, den ich euch gerade gezeigt habe, geht auch nach wie vor noch weiter, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht gucken können. Und da ist halt irgendwie dann, also ja, Schutt, sehr viel Schutt so. Und das wird in Lastwegen rausgetragen. Da kommt auch niemand rein. Und parallel dazu hat so eine riesen Enteignungswelle im Prinzip in Sur stattgefunden. Hier habt ihr die Karte, so alles, was in Rot ist, wurde enteignet, beziehungsweise verstaatlicht, und die in Blau sind, sind sowieso schon staatlich gewesen. Also das heißt, es ist sozusagen total verstaatlichtes Gebiet geworden, und genau, es gibt dann so riesige so Wiederaufbaupläne und Vorstellungen. Und genau, wenn man sich irgendwie anguckt, also was da sozusagen oder wie das wieder aufgebaut werden soll oder so, es gibt dann auch so Videos, die sind eher schlecht gemacht, aber da, also staatlicherseits, aber da hat man so einen Eindruck, und das Erste, was einem irgendwie auffällt, sind breite Gassen. So, und das ist so im Prinzip der Klassiker seit der Pariser Kommune. So, du hast irgendwie ein Aufstandsgebiet, Altstadt, sehr enge Gassen, irgendwann kommen da bei der Kommune keine Kanonen mehr durch, hier irgendwie keine Panzerfahrzeuge mehr. Da macht man das alles irgendwie kaputt, legt das in Schutt und Asche und baut das sozusagen mit großen Alleen und sowas wieder auf, ja, Baron d'Haussmann in Paris. Seitdem quasi so klassische Aufstandsbekämpfungsgeografie oder wie man das auch nennen möchte. Und genau, das sieht man, also es fällt sofort irgendwie auf, das ist irgendwie geplant, irgendwie breite Straßen, dass das irgendwie nicht mehr möglich ist oder beziehungsweise halt überall so auch Panzer hin und her fahren können. Genau, 12 Militär- und Polizeistationen, also in diesem winzigen Gebiet sind geplant, also auch Militärstationen, also nicht nur Polizei. Und sozusagen das jetzt mal von diesem militärischen und so mal abseits betrachtet, ist das Interessante an diesem Bezirk, wie gesagt, es hat eine sehr lange Geschichte, irgendwie eben auch armenisch und jüdisch und so weiter, und aber so ab den 90ern vor allem sehr stark kurdisch. Das hat eben damit zu tun, ich meine, in den 90ern ist ja der Krieg auch irgendwie massiv eskaliert so, und da lief das viel mehr auf dem Land ab und in den Dörfern. So, da wurden dann so 3.000, 4.000 Dörfer oder so niedergebrannt, und die Leute mussten ja irgendwo hin. So, die sind dann im Prinzip zwangsemigriert in alle möglichen Städte, und dann gibt es eben so bestimmte so Migrationszentren oder so. Und Sur ist zum Beispiel eins davon. Also da waren, oder also ja waren, müsste man sagen, im Prinzip jetzt sehr viele Menschen und Familien, die diese Verdrängungserfahrung, also wegen Krieg in den 90ern, vom Land in die Stadt mitgemacht haben und jetzt sozusagen die zweite Verdrängungswelle miterleben, also aus der Stelle, wo sie sowieso schon hin verdrängt wurden. Und auch wenn man sich das soziologisch oder so anschaut, ist das zwar ein Viertel, was so vor allem an diesen Hauptstraßen so ja gentrifiziert wurde im Prinzip, aber wenn man sich sozusagen jenseits der Hauptstraße oder so aufhält, so in diese Bezirke reingeht oder so, sind das irgendwie recht ärmliche, sehr proletarische kurdische Bezirke, und die sind quasi, das sind, also da ist so kurdische Befreiungsbewegungssympathie und PKK-Sympathie enorm hoch, so, und das sieht man irgendwie auch bei Wahlen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr parat, aber die HDP hat da 75% oder so bekommen. Das heißt also, es ist politisch irgendwie recht eindeutig, also soziologisch wie politisch recht eindeutig irgendwie ausgerichtet, und da ist es klar, ich meine, da wird dann alles irgendwie platt gemacht, neu aufgezogen mit irgendwie Gebäuden und Wohnungen, die sich die Leute, die dort irgendwie gewohnt haben, nicht mehr leisten können. Das heißt, die müssen irgendwie woanders hin, und damit, also die Logik dahinter ist, damit hat man sozusagen soziologisch und politisch betrachtet so ein Widerstandsnest ja ausgerottet im Prinzip. Ich würde sagen, das ist die Hauptlogik hinter diesen Wiederaufbauplänen des Staates, nicht so sehr sich daran zu bereichern oder so. Das ist irgendwie einfach nur noch das Bonus an der ganzen Sache. Okay, noch ein Beispiel.
Im rechtlichen Hintergrund wurde das einfach enteignet?
Das weiß ich nicht genau. Müsste ich mir nochmal anschauen. Also es gibt da sehr viele gesetzliche Grundlagen, die sind auch alle während der AKP-Periode durchgesetzt worden. Also es gibt dann Gesetze, wo es dann heißt, okay, historisches Gebiet darf enteignet und verstaatlicht werden, um das sozusagen zu renovieren oder wieder aufzubauen. So, und es gibt so sehr viele solche Art von Gesetzen, die auch angewandt wurden in ganz anderen Vierteln und Städten in der Türkei. Istanbul, Tarlabaşı oder so ist auch ein klassisches, eher ärmliches kurdisches Viertel. So, das wird mit diesen Gesetzen auch jetzt gentrifiziert. Wie genau die das sozusagen so gemacht haben, gesetzlich, also juristisch betrachtet, weiß ich nicht so genau. Dann müssen wir nochmal genauer anschauen. Okay. Cizre jetzt noch quasi als Beispiel für eine Stadt, wo das irgendwie nochmal so, also anders ablief, in bestimmter Perspektive anders ablief. Da ging die Ausgangssperre über das gesamte Stadtgebiet. Ihr seht es ja quasi, also über die gesamte Stadt war da die Ausgangssperre verhängt. Cizre ist auch so eine Stadt, ich glaube HDP-Stimmen sind 90% oder so, oder 92%, also weit über 80. Und das heißt, die einzigen, die da nicht die kurdische, pro-kurdische linke Partei wählen, sind halt Beamte, also die Polizei, Militär und sowas. Und die werden ja alle vom Zentralstaat quasi dorthin geschickt. Ansonsten wählt da im Prinzip die gesamte Bevölkerung die HDP. Und genau, das war so, war dann auch später in Şırnak oder Silopi oder so und auch in anderen Städten so, deswegen gebe ich euch das nur als Beispiel, dass hier wurde die Ausgangssperre über das gesamte Stadtgebiet verhängt. Man konnte nicht rein, man konnte nicht raus. Ich habe es da irgendwie aus drei unterschiedlichen Wegen versucht, da reinzukommen. Und dann wird man halt irgendwie 2 Kilometer davor oder so von Militärstationen festgehalten und kommt nicht rein. Was man aber sieht ist, das sieht man hier auf der Karte, glaube ich, nicht so gut. Es ist halt, Cizre ist ein Gebiet, was irgendwie überall so hier zum Beispiel von Bergen umgeben ist. So. Und was man dann irgendwie auch noch aus der Entfernung sieht, ist, du hast auf jedem Hügel so mindestens einen Panzer stehen. So. Und da, also ich fahre da immer tagsüber, so gegen Mittag oder so, und das geht dann halt so die ganze Zeit. Wird da halt irgendwie reinbombardiert und noch aus 2 Kilometer Entfernung versuchst du dich irgendwie wo festzuhalten, weil du denkst, dich haut es gerade vom, also Hocker oder von den Füßen oder was auch immer, weil schwere Artillerie eben. Genau, das ist jetzt so eine Human Rights Watch Karte. Ich würde eher vermuten wieder, dass das wie soll ich sagen, dass das das Ausmaß der Zerstörung nicht ganz zeigt. Diese Gebiete in Gelb sind sozusagen die Teile, die zerstört wurden. In Zahlen sind das 10.000 Gebäude oder so. Und von denen irgendwie ein paar Tausend irgendwie auch wieder komplett nicht mehr genutzt werden können. Ansonsten, ihr habt es ja auch in der Doku gesehen, sozusagen, wofür die Kriegsführung in Cizre berühmt-berüchtigt wurde oder so, war wahrscheinlich die brutalste Vorgehensweise während dieses Krieges, das brutalste Massaker, was da stattgefunden hat. Das ist halt, also wird übersetzt als Keller des Grauens. Ja, ihr habt es in der Doku kurz gesehen, das sind so 2 bis 3 Keller gewesen, wo sich sozusagen gegen Ende der militärischen Gefechte irgendwie Leute zurückgezogen haben. Also ich würde vermuten, darunter natürlich auch sehr viele verletzte Guerilla und Kämpfer und Kämpferinnen, aber jedenfalls eben sozusagen aus den Gefechten zurückgezogen haben. Und dort, also aus diesen 2, 3 Kellern eben HDP-Politiker und Politikerinnen angerufen haben und die haben sich dann halt mit dem Staat zusammengesetzt und halt irgendwie abgemacht, okay, gibt uns die Koordinaten von diesen Kellern durch, dann schicken wir da Krankenwagen hin, dann werden die da halt irgendwie rausgeholt. Und nachdem diese Koordinaten durchgegeben wurden, also die waren da halt live Telefonschaltung im Prinzip, diese HDP-Politiker, haben die halt irgendwie nur noch mehr Explosionen gehört und wie die Leute geschrien haben. Das ist auch veröffentlicht, diese Audiomitschnitte im Prinzip. Und man weiß nach wie vor noch nicht so ganz genau, was da jetzt eingesetzt wurde, ob das Chemiewaffen waren, ob sie da Benzin eingelassen haben. Also was genau da passiert ist, weiß man nach wie vor nicht genau. Es kann auch keine, also unabhängige Untersuchung findet da auch nicht statt, kann auch nicht stattfinden, wird blockiert. Da sind zwischen 100 und 200 Menschen massakriert worden. Auch die Leute, die dann danach sozusagen in diese Keller gegangen sind. Und ihr habt es ja in der Doku gesehen, da ist ja alles ausgebrannt quasi. Das ist ja alles angekohlt und schwarz. Das heißt, irgendwas hoch verbrennbares Material wurde da eingesetzt. Auch irgendwie die menschlichen Überreste, die man da gefunden hat, waren irgendwie oft so Kohle oder Asche oder eben so Stücke von Knochen oder so. Also deswegen gab es aus diesen Kellern die meisten Leichenteile, die man nicht mehr identifizieren konnte oder wo nicht klar war, wie viele Menschen das jetzt ganz genau sind, die da massakriert wurden. Und das ist also etwas, was gezielt dort gemacht wurde. Ansonsten quasi nochmal resümierend, ich soll zum Ende kommen. Resümiert und so ein paar Punkte noch irgendwie heraushebend. Wie gesagt, es gab, also insgesamt ging das über mehrere Städte, diese Ausgangssperren, aber es war irgendwie immer so, du hattest sie dann irgendwie, was weiß ich, in drei Städten gleichzeitig oder so, dann hat die Ausgangssperre in einem Gebiet aufgehört, dann fing sie irgendwie im nächsten an oder so. Was man aber in all den anderen Städten hatte, wo diese Ausgangssperren nicht offiziell verhängt wurden, war halt das, was auch der Typ in der Doku gesagt hat, sozusagen de facto Ausgangssperre. Und das waren halt damals, also ich habe die Städte aufgezählt, in denen wir waren, wo halt so de facto Ausgangssperren geherrscht haben. Das heißt, da ist keine reale, also da ist keine juristisch betrachtet keine verhängt, aber ab irgendwie 4 oder 5 geht niemand auf die Straße, weil überall patrouillieren irgendwie Panzerfahrzeuge und so ab 7 oder 8 spätestens setzen dann halt von allen Richtungen so die Gefechte ein. Auch über das gesamte Stadtgebiet dann verteilt. Das war in all den Städten so, die ich hier aufgezählt habe. Deswegen musste man sich dann irgendwie nachts irgendwohin zurückziehen und konnte im Prinzip nicht mehr raus. Ansonsten, das ist auch mit irgendwie Bildaufnahmen nachgewiesen, sind halt Schulen, Krankenhäuser zu Militärstützpunkten umgewandelt worden. Die haben ja so große Höfe und so, also normalerweise so Schulen und Krankenhäuser, da lasse ich halt prima Panzer drauf abstellen und damit halt sozusagen in die Stadt reinschießen. Also beim Krankenhaus von Gisre sieht man halt so ein Luftbild, da stehen halt 5 Panzer rum oder so. In den Gebieten, wo die Ausgangssperren verhängt wurden, ist Wasser und Strom abgekappt worden, das Funknetzwerk war eingeschränkt. Bäckereien wurden teils per Zwang zugemacht, Sanitäter kamen da kaum durch, einer wurde in Gizre erschossen, Aziz Bural hieß der Kollege, glaube ich, während er versucht hat, einer Frau zu helfen, zu verarzten. Das heißt sozusagen alle Lebensmöglichkeiten, und das sind, also es ist ja städtisches Gebiet, da leben halt Menschen so, also in allen diesen Teilen, wo die Gefechte stattgefunden haben. Das heißt sozusagen alle Möglichkeiten, da irgendwie zu leben, sind bewusst eingeschränkt oder verhindert worden. Ansonsten humanitäre Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung. Es waren damals 300, das waren Angaben vom Gesundheitsministerium, 350.000 Menschen, die auf der Flucht waren wegen diesen Auseinandersetzungen. Seitdem, das sind wiederum kurdische Quellen, ist die Zahl auf 1 Million gestiegen. Und die hatten dann irgendwie halt keine Wohnung, kein gar nichts mehr. Wenn man sich das irgendwie anguckt, was humanitäre Hilfe und sowas angeht, also ich habe da mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen, auch mit vielen Familien aus Sur und sowas. Und das Einzige, was der Staat dort quasi gemacht hat, also staatliche Hilfe, war halt, die haben ab und zu mal 400 Lira, das sind so 150 Euro oder so, gegeben. Und das irgendwie so alle paar Monate mal. Also ich habe so ein paar Familien kennengelernt, die gesagt haben, ja, wir kriegen das so alle paar Monate, hier so 130 Euro oder so, 400 Lira. Und das hat man dann aber, also damit kann man nichts machen, so, also auch in Diyarbakir oder so, kann man sich da auch keine Wohnung oder sowas leisten, also es ist gar nichts, und auch das hat man dann nur bekommen, wenn man so einen Wisch unterschrieben hat mit, okay, ich bin Opfer des Terrorismus, damit ist natürlich die PKK gemeint, und sehr viele Familien, mit denen ich gesprochen habe, die haben diesen Wisch deswegen auch nicht unterschrieben und haben dementsprechend auch keine Unterstützung erhalten. Es gab sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die das versucht haben zu machen. Die haben natürlich unter recht prekären Bedingungen gearbeitet. Also ich habe ich konnte mich mit einer Frauenkooperative treffen aus Sur, also die waren auch in Sur drin, nur war halt ihr Gebäude mitten im Ausgangssperrgebiet so und das existiert mittlerweile auch nicht mehr, so dass sie halt irgendwie von außerhalb irgendwie versuchen mussten zu machen, was sie machen können. Und dann gibt es halt sowas wie den Rojava Dalnik oder so, der ist also für Kobane errichtet worden, aber hat irgendwie auch jetzt auch Funktionen in diesem Krieg in Nordkurdistan. Und der organisiert so, was weiß ich, Essen, Getränke, also Nahrungsmittel, Unterkunft und sowas. Oder versucht das zu organisieren. Nach eigenen Angaben kamen die an sehr wenig oder konnten sehr viele Leute, kamen sie nicht ran und wurden genau die ganze Zeit irgendwie auch staatlich behindert. Das haben mir irgendwie alle erzählt, der Rojava Dalnik, genauso wie die Frauenkooperative, genauso wie der Menschenrechtsverein aus Cizre und so, mit so unterschiedlichen Argumenten. Also zum Beispiel die Frauenkooperative, die hat dann außerhalb von Sur, außerhalb des Gefechtsgebiets, so Sachen eingesammelt, dann an die Familien übergeben, die da wieder zurück sind in dieses Gebiet. Und die werden dann halt am Militärstützpunkt halt festgehalten, so am letzten, bevor es da reingeht. Und alles, was irgendwie Nahrungsmittel war, wurde denen dann entwendet, mit der Begründung, das gibt ihr doch an die Terroristen weiter. Und das, also habe ich also in vielen, also könnte ich jetzt viele Beispiele irgendwie aufzählen, wie so Hilfskonvois oder so angehalten und zurückgeschickt wurden, mit der Begründung, das geht an die Terroristen. Oder die alternative Begründung, die noch zynischer ist, war dann die, also war der Gouverneur von Cizre dann, der dann gesagt hat, das ist halt Staatsgebiet der türkischen Republik, so, das sind alles türkische Staatsbürger, der türkische Staat kümmert sich um die, braucht niemand humanitäre Hilfe. Ja, Willkür und Gewalt gegen Zivilbevölkerung lässt sich jetzt auch eine Menge aufzählen, also Schikane und irgendwie, was weiß ich, ihr habt die HDP gewählt, deswegen passiert euch das, oder ja, willkürliche Inhaftierungen, ja, Nacktkörper durch und also Durchsuchungen, vor allem bei Frauen und so, das war oft, ja, hat irgendwie oft stattgefunden. Beleidigungen und Hassbotschaften an den Wänden, also wo diese Gefechte stattgefunden haben, also in Silopi, bin ich, glaube ich, 2 Tage oder so nach der Aufhebung, nach der partiellen Aufhebung der Ausgangssperre und dem Ende der Gefechte, konnte ich halt irgendwie rein. Genau, da ist dann halt irgendwie alles zertrümmert, alles, auch Strommasten und so, stand kein einziger Strommasten mehr da und da hast du halt irgendwie, da sind die ganze Zeit irgendwelche Sachen an die Wand gesprayt. Die so, die türkische Republik ist wieder zurück, ihr Verräter oder ihr armenischen Hurensöhne. Das habe ich in Silopi gelesen und so, also zu dem Heftigsten, was ich da gesehen habe, war, das, wir stopfen euch zurück in die Fotzen der Mütter, aus denen ihr herausgekrochen seid. Das war in der Stadtverwaltung von Silopi. Das war während diesen Gefechten irgendwie besetzt quasi, also als Hauptquartier dann genutzt. Und als dann die Stadtverwaltung da wieder zurückgegangen ist, haben die halt überall so nette Zettel liegen gehabt, so mit solchen Aussagen oder solchen Botschaften. Ansonsten, ihr habt es ja in der Doku gesehen, ich habe selbst vor Ort in Silopi gesehen, gab eigentlich keine Wohnung oder kein Haus, was nicht von innen irgendwie ausgebrannt war oder wo in den Fernseher also bewusst reingeschossen wurde und dann ist da so eine Notiz hinterlassen, ich bin Staatsbeamter seit 20 Jahren und kann mir so einen Fernseher nicht leisten, wie kannst du das? Oder irgendwie Kühlschränke, also so insbesondere so teure Geräte zerstört oder Wohnungen und Zimmer und sowas ausgebrannt. Ja, Pressefreiheit in Anführungsstrichen natürlich. Ich glaube, ich wurde noch nie so oft in Untersuchungshaft genommen wie in dem Gebiet. Klar, also irgendwie Verräter, Spion und so weiter, ganz viel Beleidigungen. Einmal haben sie auf uns geschossen, das waren dann so Warnschüsse. Da musst du Hände hoch und so und auf die irgendwie uns inhaftieren lassen. Genau, aber wenn man das vergleicht, sozusagen, wie die dort mit Journalisten und Journalistinnen umgehen, die sozusagen nicht europäisch sind oder eben auch keine europäische Staatsbürgerschaft haben. Also ich meine, ich habe halt dann die Deutsche so, dann hassen die das zwar, aber dann sind sie noch eher, schränken sie dann irgendwie noch davor zurück, irgendwie was zu machen. Oder das ist mir aufgefallen. Und wenn man sich irgendwie türkische und kurdische Kollegen und Kolleginnen anschaut, bei denen ist das irgendwie ganz anders. Ich erinnere mich an das Beispiel von einem kurdischen Kollegen von der DIHA, Agentur, so das waren die, die die ganze journalistische Basisarbeit im Prinzip in diesen Gebieten gemacht haben, sich extra haben irgendwie einsperren lassen, Nusaybin oder so, während die Ausgangssperre verhängt wurde, damit irgendjemand daraus berichten kann. So, und ich erinnere mich an einen Kollegen, dem haben sie dann auf die private Handynummer angerufen, also die Polizei, und gesagt, wenn wir dich nochmal sehen auf der Straße, knallen wir dich ab. So dass der sich dann halt in ein autonomes Gebiet zurückgezogen hat und da auch nicht mehr rausgegangen ist. Und auch, ja, seitdem wir das Gebiet ja verlassen haben oder so, gab es wieder so eine massive Verhaftungswelle. Also über 12 also kurdische Journalisten und Journalistinnen haben sie inhaftiert, und also die Hälfte kannten wir so, weil das waren die Leute, die dort vor Ort gearbeitet haben, mit denen wir dann in diese Viertel rein sind, die uns irgendwie, also mit denen wir halt irgendwie Sand sehen konnten oder so. Genau, mit Vorwurf Unterstützung und Mitgliedschaft bei einer Terrororganisation. Okay. Ja, vielleicht noch kurz. Ja, vielleicht noch kurz was zu den Jugendlichen, die dort gekämpft haben. Genau. Ja, das, also als wir gerade da ankamen, hatte sich die Formation quasi, diese städtische Milizformation geändert. Es war davor die JDGH, sozusagen jugendliche Miliz, und die hatte sich da gerade geändert in JPC, was halt übersetzt Zivilverteidigungseinheiten heißt, und JPC Jin, das ist die Frauen, unabhängige Frauenabteilung quasi. Genau, und da war die Logik dahinter, okay, die JDGH ist sozusagen nur für die Jugend, und die JPC und die JPC Jin, das soll sozusagen eine Organisation sein, wo alle unterschiedlichen Teile, also unterschiedlichen Alters der Bevölkerung damit machen können. Und genau, in mehreren Städten, so ja, Idil, Nusaybin, also dort, wo es keine Ausgangssperren gab, also keine offiziell verhängt wurden oder nicht wieder verhängt wurden, also konnten wir uns sehr oft mit denen treffen und uns mit denen irgendwie unterhalten. Und genau, es gab sozusagen auch staatlich betrieben, gab es so die zwei Hauptlinien, war halt einmal zu sagen, das sind irgendwie so wütende irgendwie Jugendliche, die irgendwie Bock auf Gewalt und Aggro haben, deswegen machen die das. Und die andere Schiene war halt, genau, das sind gar keine Jugendlichen, das sind alles PKK-Guerilla. Ja, genau, ich meine, wie gesagt, ich habe, was ich irgendwie alles gesehen habe oder so, ist, entspricht dieser Einschätzung nicht. Das waren irgendwie alles zum Großteil irgendwie so Jugendliche, die von vor Ort waren. Die waren alle total politisch und ideologisch, mit denen hast du dich dann irgendwie hingesetzt und dann, was weiß ich, auch über EU diskutiert und sowas. Einerseits, andererseits hast du halt irgendwie gemerkt, die kommen aus diesen Vierteln so. Und das sind so die ja, Jugendlichen, die sozusagen in den 90ern diese mit, was weiß ich, mit 5 bis 10 Jahren oder so, diese Vertreibungserfahrung von den Dörfern und vom Land quasi mitgemacht haben, in diese Städte irgendwie dann zwangsemigriert sind und sich dort ja im Laufe der Zeit quasi politisiert und ideologisiert haben, sich ein Bewusstsein ausgebildet haben und ja genau, eben auch militarisiert haben. Und also unter denen so hast du dann irgendwie so immer mal wieder so eine Person oder so gesehen, wo du gemerkt hast, okay, der ist jetzt nicht ganz so jugendlich, der hat auch einen ganz anderen Stil und wirkt nochmal viel professioneller. So, das heißt, unter denen waren natürlich auch Guerilla von der PKK da, so als Ausbilder, als Koordinatoren und so. Aber so die hat man irgendwie so ab und zu quasi gesehen. Also die haben wirklich, also die Guerilla der PKK hat den Kampf in den Städten, soweit wir das beobachten konnten, nicht geführt, sondern das waren im Großteil tatsächlich diese Jugendlichen von vor Ort, die, wie gesagt, eine sehr politische, sehr ideologische, auch so eine Bewusstseinseinstellung dazu hatten. Genau. Ansonsten würde ich das jetzt, glaube ich, mal beenden. Ich könnte noch... Ja, ich würde das vielleicht erstmal beenden, so, weil ich dann doch etwas viel gelabert habe. Und zur Diskussion freigeben.